herzlich willkommen zur 95. Ausgabe des iSzene-Podcasts. Mein Name ist Rena und in dieser Woche ist es wieder an mir, euch über alles rund um Apple, iPhone und Co. zu informieren. Los geht es wie in jeder Woche mit den News von und über den Apple-Konzern. Die sind in dieser Woche eher unerfreulich. Wie nämlich bekannt wurde, ist Apple ins Visier der Hackergruppe Anonymous geraten, die zusammen mit Lulzsec in der letzten Zeit mit ihren Attacken auf Firmen- und Regierungsseiten für Furore sorgte. Gehackt wurde ein Umfrageserver von Apple und 26 Administratorkonten sind inklusive der verschlüsselten Passworte in die Hände der Hacker gefallen. Aber nicht nur dieser Server von Apple ist angreifbar. Schon vor einigen Wochen informierte die Hackergruppe YGN den Konzern über eine Schwachstelle in deren Entwicklerseite. Reagiert hat Apple jedoch erst, nachdem die Gruppe nun damit gedroht hat, die Lücke zu veröffentlichen. Diese Beispiele zeigen einmal mehr, wie schwierig es ist, sensible Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Deswegen noch einmal die eindringliche Warnung an euch. Verwendet für jeden Service, jede Seite ein eigenes Passwort und ändert diese regelmäßig. Wertvolle Unterstützung können hier Tools wie zum Beispiel 1Password sein. Wenden wir uns nun den iDevices zu. In diesem Bereich hat die Agentur Havas Media eine Studie veröffentlicht, nach der digitale Nachrichten häufiger gelesen werden als gedruckte. So werden digitale Nachrichten täglich etwa 37 Minuten konsumiert, gedruckte jedoch nur 22 Minuten. Bei den Tablets bleibt der Konsum von Nachrichten mit 56% jedoch hinter anderen Anwendungen wie Internet, E-Mail und Video zurück. Die Aussagekraft dieser Studie ist jedoch nicht sehr hoch, da nur 600 Leute befragt wurden. Zudem trifft sie auf den deutschen Markt sicher nicht zu, da hier das Angebot entsprechender Medien für iPad und iPhone noch nicht ausreichend ausgebaut ist. Dass digitale Medien die gute alte Zeitung jedoch nie komplett ersetzen können, zeigt das in der Portal-News eingebettete Video sehr eindrucksvoll. Unsere nächste News betrifft zwei Gadgets, die das Herz jedes iDevice-Besitzers höher schlagen lassen werden. Das erste ist ein Aluminium-Keyboard-Buddy-Case genanntes Dock, welches sich die Magnettechnik des iPad 2 zunutze macht und es formschön und praktisch in ein kleines MacBook Air verwandelt. Schutz und Nutzen verbindet dieses Zubehör, wie ich finde, auf ideale Weise. Und ganz nebenbei ist es auch noch günstiger als das originale Keyboard-Dock. In den USA ist es nämlich für $49,99 erhältlich. Beim zweiten handelt es sich um das Sound-Dock UX-VJ15 von GVC, das als Dual-Dock Platz für ein iPad und ein iPhone oder iPod bietet. Das Dock hat eine Ausgangsleistung von 15 Watt und kann mit Fernseher oder Stereoanlage verbunden werden. Für den recht stolzen Preis von umgerechnet 260 Euro bietet das Dock allerdings noch mehr. Es kann Lieder von CDs in MP3 umwandeln und diese direkt auf einer eingebauten Festplatte speichern. Leider kann es nicht die iDevices direkt damit betanken. Wann das Gerät, welches Ende Juli, Anfang August in Japan erscheint, nach Deutschland kommt, ist uns noch nicht bekannt. Damit kommen wir mal wieder zur Gerüchteküche. Die will ja gerade in Sachen iPhone-Nachfolger nicht abreißen. In dieser Woche kam jedoch zur Abwechslung auch das iPad 3 oder besser iPad 2 Plus aufs Tapet. Mac Rumors berichtet von einem iPad 2-Nachfolger, der mit höherer Auflösung, mit bis zu 300 ppi sind hier im Gespräch, noch in diesem Herbst erscheinen soll. Wir halten dieses Gerücht jedoch für eher unwahrscheinlich, da der normale Produktzyklus des iPads erst im Frühjahr endet. Außerdem beruhen die Informationen nur auf Anfragen, die Apple bei Zulieferern gemacht hat. Konkreter werden die Gerüchte langsam, wenn es um das iPhone geht. Kein Wunder, hier nähern wir uns ja auch dem vermuteten Release-Termin. Nachdem in den letzten Wochen das Pendel beständig zwischen einem neuen iPhone 5 mit radikal verändertem Äußeren und einer 4S-Version mit lediglich leistungssteigernden Änderungen hin und her schwang, wählt das Wall Street Journal nun den Mittelweg und spricht von einem kleineren, leichteren iPhone im Design des iPhone 4, welches unter der Haube auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde. Außerdem wurde in einem Nebensatz des Artikels erwähnt, dass Apple angeblich an einer neuen Ladetechnik für seine Geräte arbeitet. Dies könnte dann, wie schon beim Artwiz Magic Charger für die Magic Mouse, eine Möglichkeit sein, die Geräte via Induktion zu laden. Das wäre ein neues Feature, auf das ich mich so richtig freuen würde. Heimkommen, das iPhone auf die Platte legen und Ladung und Sync laufen automatisch ab. Das nenne ich Komfort. Damit aber genug der Gerüchte und wieder hin zu etwas Handfestem. Das Space Shuttle Atlantis, welches heute zu seiner letzten Mission gestartet ist, hat ein iPhone an Bord, das ausgestattet mit spezieller Software den Astronauten helfen soll, den Missionsverlauf zu katalogisieren. Für Hobby-Astronauten ist die App Space Lab for iOS in leicht abgewandelter Version im App Store erhältlich. Und damit kehren wir den iDevices den Rücken zu und machen mit unserer Software-Kategorie rund um App Store, iTunes und Software weiter. Hier gibt es mal wieder ein Jubiläum zu vermelden. Am 10.07. vor 3 Jahren startete nämlich mit dem iPhone 3G und iOS 2 der App Store in Deutschland. Seine Erfolgsgeschichte ist allen Neidern und Anfeindungen zum Trotz einzigartig. Mittlerweile kann der Store nämlich auf 15 Milliarden Downloads zurückblicken. Dafür wurden von Apple bisher 2,5 Milliarden Dollar an die Entwicklergemeinde ausgezahlt. Diese summieren sich aus den über 425.000 Apps, von denen über 100.000 für das iPad optimiert sind. Wem von euch jetzt geht wie mir, dass ihr einfach von den Zahlen beeindruckt seid, kann die ganze Erfolgsstory natürlich auch nochmal in unseren Portal-News nachlesen. In die heiße Phase trat in dieser Woche die Entwicklung des Betriebssystems OS X Lion, welches in der Golden Master Version an die Entwickler verteilt wurde. Dies ist die letzte Beta vor dem öffentlichen Release und beinhaltet bereits alle Features des neuen Systems. In diesem Zuge wurde ebenfalls die Entwicklerumgebung Xcode überarbeitet. Sie liegt nun in Version 4.1 vor. Wenn ihr Beta-Tester für das iOS 5 seid, müsst ihr beachten, dass Lion mit iTunes 10.3 ausgeliefert wird, welches nicht mit iOS 5 kompatibel ist. Hier müsst ihr also iTunes manuell aktualisieren. Skype für Mac wurde in dieser Woche in Version 5.2 veröffentlicht und bringt neue Funktionen mit, leider hauptsächlich für die Premium-Nutzer. Hier halten Gruppenvideochat sowie Dokument- und Screensharing Einzug. Für alle Nutzer neu ist die Sidebar mit den letzten Telefonaten und das Multitasking, welches es erlaubt, den Rechner auch während Videotelefonaten weiter zu nutzen. Kommen wir nun zur in dieser Woche letzten, aber auch umfangreichsten Kategorie, den News rund um Jailbreak, Cydia und Co. Hier war in dieser Woche echt mal was angesagt. Die Meldungen überschlugen sich förmlich. Anfang der Woche verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch Blogs und Foren, dass eine inoffizielle Version eines iPad 2 Jailbreaks veröffentlicht wurde. Diese Nachricht wurde relativ schnell bestätigt, auch durch den Entwickler des Jailbreaks, Comex. Dieser war jedoch zu Recht sauer, da es sich bei der veröffentlichten Version um eine Beta-Version handelte, die noch nicht für die Allgemeinheit gedacht war. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Durch die Veröffentlichung ist die verwendete Lücke nun auch Apple bekannt. Comex war dadurch natürlich unter Druck, die finale Version des Jailbreaks zu veröffentlichen, bevor Apple die Lücke schließt. Dies geschah dann auch zeitnah am Mittwoch dieser Woche. Druck ist jedoch, glaube ich, das, was man beim Programmieren am wenigsten brauchen kann, denn unter Druck passieren schnell Fehler. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Saurik, der Betreiber von Cydia, vor dem seiner Meinung nach vorschnell veröffentlichten Jailbreak warnt, da fehlerhafte Kerneltreiber enthalten seien. Saurik empfiehlt, noch eine Woche bis zur Benutzung des Jailbreaks zu warten. Nun aber vom ganzen Drama zurück zum eigentlichen Kern der News, dem Jailbreak des iPad 2. Dieser geschieht durch Aufrufen einer Internetseite im mobilen Safari-Browser und macht sich eine Lücke in einer PDF-Darstellungsbibliothek zunutze. Dies ist jedoch eine für den Anwender sehr gefährliche Lücke, da es so relativ einfach ist, nämlich nur durch das Öffnen einer PDF-Datei, nicht signierten Code auf den Geräten auszuführen. Paradoxerweise ist für Jailbreaker hier wieder schnell Abhilfe geschaffen worden. Nach dem Besuch von jailbreakme.com und dem erfolgten Jailbreak kann man sich in Cydia den kostenlosen PDF Fix 2 herunterladen, welcher die Sicherheitslücke schließt. Allen, die ihr Gerät nicht jailbreaken wollen, sei nahegelegt, bis zum nächsten Firmware-Update besondere Vorsicht im Umgang mit PDF-Dateien auf den iDevices walten zu lassen. Wenn ihr euer Gerät jailbreaken wolltet, findet ihr die detaillierte Anleitung natürlich in unseren News. Und damit wäre ich auch schon am Ende des diesmal relativ kurzen Podcasts angelangt und möchte wie immer Xenia für das Zusammentragen und Aufbereiten der News danken und natürlich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ihr hört in die nächste Ausgabe wieder rein. Aber halt, was rede ich? Ihr seid ja sowieso schon alle Abonnenten unseres Podcasts, oder? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Rena.